Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin. Heute mit einem ganz speziellen, einem wichtigen Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist heute umso mehr ein wichtiges Thema und wird weiter an Relevanz gewinnen. Und zwar sowohl für uns Verbraucher wie auch für Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value hat Covid-19 bei 9 von 10 Verbraucherinnen das Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit gesteigert. Durch die Pandemie müssen wir viele Verhaltensweisen umstellen und dazu gehört auch ein größeres Umweltbewusstsein. Ich wundere mich jede Woche über den vollen gelben Sack in einem 2-Personen-Haushalt mit 2 Katzen, also 4 Personen. Man muss auch nur sich beispielsweise die ganzen Verpackungen anschauen der Restaurants, die entsprechend hier auch entsorgt werden müssen. Wie aber können Unternehmen Nachhaltigkeit in ihrer Strategie konkret verankern? Darüber spreche ich mit Elisabeth Goos, der Leader in Sustainability in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die IBM in der Beratungssparte. Sie unterstützt Organisationen bei der digitalen Transformation und hat dabei einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Sustainability und die daraus resultierenden Innovationen sind ihr ein Herzensthema. Sie gestaltet derzeit die IBM Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor ihrer Zeit bei IBM hat sie für diverse andere Beratungsunternehmen, unter anderem Asien, gearbeitet. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Danke, Stefan.
Elisabeth, wird Nachhaltigkeit tatsächlich ein Thema, das Unternehmen ernsthaft umsetzen oder bleibt es oft nur ein Lippenbekenntnis?
Total gute Frage. Wir sehen ja alle, wie du es gerade erwähnt hast, Nachhaltigkeit ist überall. Wir tragen sustainable Kleidung, nachhaltige Kleidung, essen Fit for Future Food und egal, ob man Wochenendzeitung oder Radio aufdreht, überall ist das Thema Nachhaltigkeit. Und was wir wirklich beobachten, ist, dass es jetzt eine Zeit ist, wo sich wirklich was tut. Also in dieser Dekade scheint sich sehr viel wirklich zu bewegen. Wir wissen, dass 62% aller CXOs sagen, dass Nachhaltigkeit wichtig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und genau das sehen wir in vielen Gesprächen mit Unternehmern hier in der Dachregion. Ein Riesenschub zu mehr Ernsthaftigkeit in der Transformation Richtung Nachhaltigkeit. Wir wissen von Verbrauchern, du hattest gerade eine ganz aktuelle Studie genannt und das ist absolut richtig, weit über die Hälfte aller Verbraucher sind bereit, mehr Geld auszugeben für Nachhaltigkeit oder sogar Gehaltseinbußungen entgegenzunehmen, um eben nachhaltige Produkte und Services zu nutzen. Wir wissen, dass Nachhaltigkeit ein Riesenmagnet ist im Wettbewerb um Talente. 70% aller Mitarbeiter bevorzugen Unternehmen, die nachhaltig sind und dafür wirklich stehen. Also ne, wenn es um das Recruiting geht, ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht zuletzt, über 60% aller Anleger investieren in Unternehmen, die umweltverträglich sind. Also da geht es auch wirklich um Investitionen, um Geld, wo im Wettbewerb um Nachhaltigkeit und die Demonstration dann Unterschied ist. Was ganz klar ist, in der Bewegung zu mehr Nachhaltigkeit und auch in dieser Ernsthaftigkeit, die wir jetzt in den Gespräch mit Unternehmen erleben, haben natürlich die Regelungen auf der europäischen und der nationalstaatlichen Ebene ganz viel zu tun. Da ist ein massiver Druck. Wir wollen, dass der europäische Kontinent klimaneutral wird bis 2050. Und das hat ja etliche Neuerungen an Gesetzen und Vorgaben auf den Weg gebracht. Das verschärft die Anforderungen, ganz zuletzt eben das Klimaschutzgesetz. Und ganz klar ist, Umweltsünden werden immer teurer. Und wir wissen alle, das ist richtig. Wir wissen aber auch, dass es dazu massiv schnellem Handeln kommen muss, damit sich dann konkret was bewegt.
Regularien, du hast sie ja angesprochen, sind die eine Seite. Sie sind wohl auch notwendig, um hier zügig voranzukommen. Doch meiner Erfahrung nach sind auch oft Beispiele von Unternehmen, die eben nachhaltig wirtschaften, eine Motivation für andere, entsprechend auch aktiv zu werden. Du hast Beispiele mitgebracht.
Genau, also das eine sind die Regularien und das ist auch wichtig, absolut. Was wir aber sehen, dass die Unternehmen, die das Thema wirklich zu einem zentralen Thema ihres Geschäftserfolges machen, die wirklich gewinnen. Also weit über die Diskussion hinweg, welche Strafzahlungen vielleicht anstehen oder wie man gerade noch den Anforderungen genügen kann, sondern wirklich das Thema nehmen als etwas, was eine Chance für Erneuerung ist. Und da gibt es etliche Beispiele. Also wenn sich ein Unternehmen damit beschäftigt, wie die größten Energieverluste in der Lieferkette beispielsweise erkannt und direkt behoben werden können. Oder wenn der CO2-Ausstoß standort- und projektbezogen erfasst und angegangen wird. Wenn Rohstoffe für Konsumenten nachverfolgbar gemacht werden oder elektronische Endgeräte komplett recycelbar sind im Sinne einer Circular Economy. Dann ändert sich ganz viel. Und wie ich gerade schon als Bezug aufgezeigt habe, da sind Effizienzen, die gesteigert werden können. Es kommt zu einer ganz anderen Beziehung den Kunden gegenüber. Viele Bereiche, die sich vorher einfach nicht verändern konnten, kriegen plötzlich diesen Schub an Innovationen. Und natürlich auch nicht zuletzt unter Nutzung modernster Technologien, weil wir wissen, dass 95% aller Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit liegen oder sind eng verbunden mit der Einführung von IoT, Blockchain, KI oder Plattformen. Und wir sehen das bei ganz vielen Kunden. Du hast ein paar Beispiele angebracht und ein echt gutes Beispiel ist das von Carrefour. Die sind seit 2018 Mitglied bei der IBM Food Trust. Das ist eine Blockchain-basierte Plattform zur Lebensmittelnachverfolgung. Und das Unternehmen hat sich selber verpflichtet, bevor überhaupt alle die Regularien sozusagen im Platz waren, bis 2030 alle natürlichen Rohstoffe und seine exklusiven Markenprodukte nachhaltig und rückverfolgbar zu machen und bis 2025 alle Baumwolltextilien komplett biologisch zu beziehen. Und macht sich damit natürlich transparent, angreifbar, in gewisser Weise, weil alles, was sozusagen verkauft wird, in Regalen landet, ist über einen QR-Code abgreifbar und nachvollziehbar. Und das hat im Unternehmen zu einem massiven Wandel geführt. Die sind jetzt bei über 450 Textilprodukten sogar, die mit auf dieser Plattform sind. Und es hat zu einer ganz neuen Beziehung mit dem Kunden geführt, also zu einer neuen Loyalität, zu einer neuen Verbindung mit diesem Unternehmen über eben diesen Schritt mit der Plattform. Ein weiteres Beispiel, ich möchte das gerne nennen, weil ich das unglaublich wichtig finde, ist, dass wir Blockchain auch für die Plastic Bank einsetzen. Das ist Blockchain, also eine Blockchain-Technologie, um die Säuberung der Ozeane von Plastik nachzuvollziehen. Und das ist verbunden mit dem Konzept einer Circular Economy, sprich, das Plastik wird nachverfolgt, aufgezogen, zusammengebracht und wird dann wiederum genutzt, um nicht nur den Müll zu tracken, nachzuverfolgen, sondern es werden neue Produkte daraus entwickelt. Das sind nur zwei ganz praktische Beispiele, wo wir wissen, es sind massive Probleme, ja, Rohstoffe, Transportketten, die Vermüllung der Ozeane, aber auch von Land. Und da eben wirklich genauer drauf zu schauen, wo kommen die Ineffizienzen zustande? Wo befindet sich der Müll? Wie kann direkt eingegangen werden? Dafür braucht es eben Technologie.
Es ist ja quasi auch eine Heirat von Technologie, Good Tech, im Sinne von Nachhaltigkeit, also hier bewusst auch diese Technologien einzusetzen. Und dabei helfen wir natürlich gerne als IBM, als Technologieunternehmen. Wie haben wir denn Unternehmen wie Carrefour in der Nachhaltigkeit unterstützt, beim Thema unterstützt? Und wie sieht es dann ganz konkret aus?
Ja, also erstmal ist ja bei dem Thema enorm wichtig, dass wir keine Zeit verlieren können. Die nächsten 10 Jahre, also diese Dekade, ist die Dekade, wo sich richtig was tun muss. Das heißt, wir brauchen keine großen weiteren Strategiepapiere mehr, sondern wir brauchen sichtbare Fortschritte, wir brauchen sichtbare Veränderungen. Und das geht nur, wenn das Thema extrem schnell operationalisiert wird, praktisch gemacht wird und verbunden wird mit so Kernthemen des Unternehmens, betriebliche Effizienz, Innovationsmöglichkeiten, Differenzierung im Wettbewerb. Und wir arbeiten tatsächlich mit unseren Kunden über die Branche hinweg genau an diesen Themen. Also wie das Thema Nachhaltigkeit nicht ein Muss ist, sondern wie es eben im Rahmen der Unternehmensführung ein Beschleuniger wird für Innovationen, für Veränderungen, die vorher nicht möglich waren. Und ich hatte vorher die Beispiele gebracht, also für Carrefour, alle Supermärkte sind natürlich massiv im Wettbewerb mit anderen Supermarktketten. Und da ist dieses Modell, was sie aufgesetzt haben, diese Plattform, ganz wichtiger Punkt, nicht nur effizienter zu werden, sondern auch eine ganz andere, fast lebenslange Beziehung mit den Kunden darüber einzugehen. Ne? Das hat für Carrefour einen massiven Imagegewinn, massive Kundengewinnung und Bindung gebracht, neben den letztendlich auch Kostensenkungseffekten. Sprich, also das Nachhaltigkeitsthema ist kein Thema on top, sondern es muss wirklich integriert dann in die zentralen Überlegungen der Unternehmensführung und Umsetzung. Und warum gerade IBM? Wir können natürlich mit erprobten Technologien, die wir ready sozusagen on the shelf haben, die im Regal ist, die erprobt ist, können wir relativ schnell Wert generieren. Ob das nun die datenbasierten Sustainability ESG-Reportings sind, die ja im Moment jedes Jahr aufs Neue fast händisch wieder zusammengetragen werden müssen. Wir haben da Lösungen, wie letztendlich zu jedem Zeitpunkt über das Jahr hinweg die Zahlen gezogen werden können für diese Reports und natürlich auch für das Unternehmen genutzt werden können, um zu wissen, da ist eine Energieeffizienz oder da ist eine Verlangsamung in der Lieferkette, da ist Öl verloren gegangen. Ja, also so wirklich ganz praktisch ein Reporting, was mir hilft, direkt umzusteuern. Wir haben Climate Risk Assessment, wir haben KI-getriebene Zero-Net-Plattform, wo ich wirklich über die Company hinweg die Carbon Emissions tracken kann und das ganze Thema Emissionsmanagement, nachhaltige Lieferketten und Circular Economy, das sind alles Themen, wo es eben modernste Technologie braucht. Und von daher, wie unterstützen wir? Wir gucken in dem Bereich des Unternehmens, was sind sozusagen die Haupttreiber und wo geht es auch am schnellsten, Erfolge zu zeigen, was ganz wichtig ist bei diesem Thema, für die internen und externen Stakeholder auch relativ schnell ins Tun zu kommen. Und dann entwickeln wir mit denen wirklich eine sehr praxisorientierte Journey.
Du hast ja jetzt schon einige Stichworte, einige Bereiche genannt, in denen man das Thema Nachhaltigkeit entsprechend angehen kann. Wenn wir mal so vermessen sind aus deiner Praxis, aus der Praxis deiner Kolleginnen und Kollegen, was sind denn die Tipps, die du Unternehmensführerinnen entsprechend geben würdest, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen?
Nachhaltigkeit konsequent als Business-Thema zu definieren, also als ein Wertetreiber, das ist ganz wichtig. Und das findet nicht in allen Debatten so statt. Am Wochenende die Zeitung aufgeschlagen, da war es wieder ganz klar, ne? Klimaschutzgesetz und das große Lamentieren, das große Beschweren sozusagen über das, was da alles auf die verschiedenen Branchen zukommt. Genau das Umdrehen und zu schauen, wie kann das jetzt ein Teil meiner Business-Strategie sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um eben sich aus der Ecke heraus zu manövrieren und handeln zu können, es mit dem Unternehmenserfolg verbinden. Es zweitens ganz klar als Innovationsbeschleuniger nutzen. Durch den Druck, den wir bei dem Thema haben, werden andere Dinge im Unternehmen möglich. Diesen Druck hatten wir in keinem anderen Bereich, der umfassend Unternehmen so massiv herausgefordert hat, aber auch so eine große Chance war für Innovationen. Ja, das ist die Optimierung im Bereich der Prozesse, das neue hybride Arbeiten, die Umsetzung von Forschungserkenntnissen, all das sind Dinge, die sich jetzt in den letzten Jahren massiv beschleunigt haben. Und das wirklich damit verknüpfen, als eine Chance, das Unternehmen zu verändern. Frühzeitig zu schauen, wie neue Technologien Beschleuniger sein können in den Bereichen. Es ist eben so, 95% aller Lösungen sind technologiebasiert, um wirklich Effekte zu haben. Und der letzte Punkt, den ich immer wieder sage, schnell ins Machen kommen, schnell Erfolge setzen, gucken, in welchen Bereichen man starten kann. Warum ist das so wichtig? Weil Nachhaltigkeit, wir wissen alles, ist eine ewig lange Debatte. Viele von uns sind mit diesen Themen aufgewachsen. Wir sind jetzt in der Generation, wir sind Business Leader. Und jetzt ist die Zeit, wo sich tatsächlich was tut. Und wir müssen jetzt sehr schnell handeln, um eben auch die jeweilige Unterstützung in den Unternehmensbereichen zu gewinnen und auch ganz wichtig, auf die Investoren geschaut, auf die Regulierer geschaut. Wir müssen auch zeigen, dass wir wirklich was bewegen. Und hinaustreten aus dieser Debatte, es ist eine Verpflichtung, wie vermeide ich Strafzahlung, wie bin ich gerade regelkonform. Diesen Schritt, den müssen wir relativ schnell sozusagen überspringen und hin zu dem, wo sind hier meine Chancen für Veränderung. Das wären meine Tipps.
Elisabeth, man merkt, du brennst für das Thema. Du hast da wirklich Engagement und Herzblut für die Sache. Lebst es auch zu guten Teilen selbst. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass du aufs Auto verzichtest und viel lieber läufst, bis hin zum Marathon. Das finde ich schon mal sehr, sehr bewundernswert. Soweit schaffe ich es nicht. Aber wer sich auch mal über solche Dinge Gedanken macht, wo man eben auf Verkehrsmittel verzichten kann, aufs Auto verzichten kann, auch das ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist definitiv ein wichtiges Thema, überhaupt für die Zukunft. Interessierte Zuschauer können auf dich, auf deine Kolleginnen und Kollegen zugehen. Sie können hier auch über das Live-Studio Kontakt aufnehmen. Sie sind natürlich interessiert, mit Unternehmen über mögliche Lösungen und Ansätze zu sprechen. Es würde uns sehr freuen. Und uns, mich hat es sehr gefreut, Elisabeth, dass du Zeit gefunden hast. Und ich erwarte dich und deine Kolleginnen und Kollegen mit Kunden und Kundinnen bald wieder hier im Live-Studio, denn ich bin sicher, das ist ein Thema, das uns bleiben wird. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Stefan.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in die Technologie. Wir haben wieder David Faller dabei mit seinem Wolkenkratzer, mit der Kolumne zu Cloud und künstlicher Intelligenz. Er hat heute Alexander Lang zu Gast und spricht mit Alexander über die IBM Cloud Paks for Data as a Service. Ich bitte die Regie, das Video abzuspielen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wolkenkratzer, der Hybrid Cloud und AI Talk. In der letzten Episode haben wir über Cloud Satellite gesprochen und in den Ankündigungen zu Cloud Satellite, die Anfang März rauskamen, war ja auch die Rede von Cloud Pak for Data as a Service. Daher habe ich mir heute noch einen Experten mit dazu genommen aus unserem Entwicklungslabor in Böblingen, Alexander Lang. Alexander ist Softwarearchitekt in der Entwicklung von Watson Studio und ist damit einer der führenden Köpfe an der Weiterentwicklung unserer Watson-Technologie. Und auch verantwortlich für die Offerings, die in Cloud Satellite mit reingegangen sind. Hallo Alexander.
Hallo.
Eine Frage hätte ich gleich zu Anfang. Was ist denn Cloud Pak for Data as a Service?
Cloud Pak for Data as a Service ist ein integrierter Cloud-Service, mit dem ich Daten organisieren, analysieren kann, AI-Modelle bauen und anwenden, also mit dem ich den kompletten Lifecycle machen kann mit Data Science im Unternehmen. Und das basiert auf Werkzeugen, die man auch von Cloud Pak for Data kennt, unter anderem Watson Studio, Watson Knowledge Catalog und Watson Machine Learning. Es ist aber as a Service, das heißt, es ist sofort verfügbar, ohne Installation in der IBM Cloud.
Okay. Im Announcement von Cloud Satellite war ja die Rede davon, dass sich damit die Möglichkeit ergibt, künstliche Intelligenz und Analysen in anderen Umgebungen laufen zu lassen und nicht nur in der IBM Cloud. Lass uns das mal konkret anschauen. Was kann ich denn mit Cloud Satellite und Cloud Pak, also der Cloud Pak for Data as a Service zusammen machen?
Also mit der Kombination können jetzt Kunden ihre Data Science Notebooks direkt auf Amazon Web Services im ersten Schritt ausführen, AWS, und zwar direkt aus ihrer gewohnten Watson Studio Umgebung. Sie brauchen keine zusätzlichen Konfigurationen, keine zusätzlichen Services. Und die Notebooks, die sie starten, enthalten dieselben Data Science Bibliotheken und Frameworks, wie wenn man es in der IBM Cloud startet. Und haben die komplette Funktionalität von Watson Studio. Ich kann Notebook-Versionen speichern, ich kann Daten schnell einfügen oder Insert for Code. Das heißt, es verhält sich ganz genauso wie in der IBM Cloud.
Okay. Und was bringt mir das als Kunde?
Das bringt mir was als Kunde, wenn ich Daten in AWS habe, zum Beispiel in Object Storage S3 oder in der Datenbank. Und wenn ich diese Daten in Notebooks nutzen will, um zum Beispiel ein AI-Modell zu trainieren oder Modelle auf neue Daten anzuwenden. Und mit dieser neuen Funktionalität kann ich jetzt nämlich auf Daten in AWS zugreifen, ohne das AWS Data Center zu verlassen. Das heißt, in der neuen Funktionalität läuft das Notebook komplett innerhalb von AWS. Wir bringen also unsere Tools zu den Daten. Und die Vorteile sind, ich habe daneben geringere oder gar keine Kosten für Datenegress. ich habe eine höhere Performance beim Datenzugriff und ich kann natürlich Unternehmensregeln zur Datencompliance besser einhalten.
Das ist ja echt spannend, echt spannend. Und geht das nur für interaktive Notebooks, wenn meine Data Science Mitarbeiter auf Daten arbeiten oder geht das auch noch weiter?
Das geht auch noch weiter. Wenn ich so ein Notebook habe, kann ich das auch heute schon als sogenannter Job automatisch ausführen lassen. Das heißt, ich kann es regelmäßig ausführen lassen, zum Beispiel nach einem bestimmten Zeitplan. Und diese Notebooks-Jobs können dann jetzt auch direkt auf AWS ausgeführt werden. Das heißt, ich kann dann so ein Notebook regelmäßig auf neue Daten in AWS anwenden, ohne dass die Daten, dass ich die Daten in die IBM Cloud bewegen muss.
Das ist wirklich super. Also passt genau in das Konzept von einem Distributed Computing, was wir mit Cloud Satellite begonnen haben, und hilft dabei auch, die Dinge zusammenzubringen, die zusammengehören. Das heißt, die Analyse zu den Daten zu bringen und nicht die Daten durch das Internet zu bewegen. Und genau. Wie sieht da die weiteren Schritte aus? Was sind da die Themen, die man da noch erwarten kann an der Ecke?
Na gut, wenn man gerade Watson Studio und auch Watson Machine Learning sieht, wir haben natürlich mehrere Tools, wollen schauen, dass wir die Unterstützung innerhalb von so einem Satelliten laufen zu lassen, ausbauen und natürlich auch weitere Cloud-Anbieter und weitere Cloud-Regionen dazu unterstützen. Das können wir dann ja mal in ein paar Monaten setzen.
Na, auf das Angebot komme ich doch sehr, sehr gerne zurück, Alex. Vielen lieben Dank für deine Zeit und mit mir zusammen heute das Thema Cloud Pak for Data as a Service zu besprechen und den Kontext Satellite zu setzen. Vielen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben heute und bis zum nächsten Mal.
Ja, lieben Dank an David für die Wolkenkratzer-Kolumne. Wir sind auf die nächsten Folgen natürlich gespannt. Jetzt kommen wir zur heutigen Presseschau. Ich habe wieder einige Meldungen aus der Presse herausgesucht. Beispielsweise hat Christoph Kartmann im Handelsblatt die IBM und deren Chef Arvind Krishna entsprechend porträtiert. Seit einem Jahr nun ein neuer Tanzlehrer, der den Elefanten wieder in Bewegung bringen will. So eine Anspielung vom Buch von Lou Gerstner zu IBM. Und Christoph Kartmann geht dann eben auf die Strategie von Arvind Krishna ein, der sie auf Cloud und auf künstliche Intelligenz entsprechend fokussiert und das Unternehmen hier konsequent in diese Richtung ausrichtet. Das ist meine erste Empfehlung. Kerkmann schaut auf die SYNC, die digitale Konferenz der IBM, zurück, die vergangene Woche stattgefunden hat. Wir haben es ja immer wieder hier auch im Live-Studio geteasert. Dort gab es einige Neuigkeiten und eine Schlagzeile stach hervor. Unter anderem bricht die FAZ, IBM präsentierte den ersten 2-Nanometer-Chip. Natürlich, und da schließt sich die Lücke, zum Thema Nachhaltigkeit auch deutlich energiegünstiger. 75% weniger Energie werden verbraucht als zu den bisherigen Chips, die in den Smartphones von Samsung, Huawei oder anderen stecken. So kann also dieser neue Nano-Winzling auch die Laufzeit der Handys entsprechend nahezu vervierfachen. Noch deutlicher wird das Thema bei der Mayflower. Ich habe die Mayflower schon erwähnt, die neue Mayflower, die jetzt auf die Reise geht. Mit keiner Besatzung an Bord. ZDF heute hat hier berichtet drüber. Dafür gibt es einen Robo-Kapitän. Also die Mayflower wird ferngesteuert von künstlicher Intelligenz. Die Mayflower 400 soll autonom über den Atlantik fahren und dabei Daten über die Verschmutzung des Meeres sammeln, Plastik entsprechende Informationen sammeln, Wasser analysieren und auch Meeressäuger entsprechend aufspüren. Ein ungemein spannendes Thema. Und schließlich gab es vergangene Woche noch die Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministeriums zum digitalen Impfnachweis. Die sogenannte CovPass-App soll in wenigen Wochen für Android und iOS veröffentlicht werden. Mit dieser App können Geimpfte und Genesene einen digitalen Nachweis in Form eines QR-Codes bei Veranstaltungen und Reisen innerhalb der EU vorzeigen. Wir werden hier sicherlich über dieses Thema weiter berichten, vor allem natürlich dann, wenn es dann auch in Anführungsstriche in Produktion geht. Das waren die vier Themen, die ich mir herausgesucht habe für die Presseschau. Und nun komme ich zu einem sehr emotionalen Beitrag, zu einem sehr spannenden Beitrag. Ich freue mich darauf, dass Miriam Oglesby, Data Strategist bei der IBM, auf das Thema Nachhaltigkeit nochmals eingehen wird. Sie stellt den 2021 Call for Code Global Challenge vor, bei der Entwickler gemeinsam Lösungen gegen den Klimawandel entsprechend programmieren. Und ich bitte Regie, das Video von Miriam abzuspielen.
Im Entwicklerbereich haben wir eine laufende Initiative, die heißt Call for Code. Die Call for Code Global Challenge ist wieder geöffnet. Hier zeigt IBM der Wert, dass wir auf Open Source, Tech for Good und Responsible Computing legen. Also das machen wir auch nicht alleine. Die Linux Foundation ist dabei, die David Clark Course und wir machen es auch mit den Vereinten Nationen für Menschenrechte. Wir wollen Lösungen zu den größten Problemen der Welt finden. Wir rufen Entwickler und Problemlöser dazu auf, sich uns anzuschließen, unsere Technologie, Wissen und Werkzeuge zu nutzen, um Menschen und der Gesellschaft zu helfen. Das Thema dieses Jahres, der Klimawandel. Darunter gibt es drei Kategorien. Kein Welthunger, sauberes Wasser und verantwortungsvolle Produktion und nachhaltiger Konsum. Die besten Lösungen werden am Ende des Wettbewerbs tatsächlich umgesetzt. Du hast die Chance, langfristige Unterstützung im Open-Source-Umfeld sowie auch den Preis von $200.000 zu gewinnen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, Teil einer globalen Bewegung zu sein. Die globale Challenge ist bereits für Einreichungen geöffnet. Du hast bis Ende Juli Zeit. Geh auf developer.ibm.com/call4code und melde dich dort an. Wir freuen uns auf eure Ideen und Projekten. Viel Glück!
Das war ein eindringliches Appell von Miriam für den Call for Code und ich schließe mich dem sehr, sehr gerne an. Mitmachen, alle, die programmieren können und wollen, alle, die Ideen haben, wie wir dem Thema Klimawandel mit intelligenten Lösungen, mit Apps begegnen können, registrieren und vielleicht gar den Hauptpreis gewinnen. Es hilft uns allen, es hilft unserer Umwelt, es hilft der Menschheit. Ganz herzlichen Dank. Das waren heute zwei Powerfrauen, die hier für das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben, Elisabeth Goos und Miriam Oglesby. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden. Mehr davon ist natürlich eine Hoffnung, die ich habe. Hat mich sehr, sehr gefreut und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war das Live-Studio vom heutigen 18. Mai. Ganz lieben Dank. Wir machen jetzt eine Woche Pause. Wir legen eine Pfingstpause an und sehen uns dann wieder am 1. Juni mit dem Thema Gaia X. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund, werdet geimpft. Und genießt hoffentlich bald ein besseres Wetter. Bis dann.